um erfolgreich zu sein, das ist meine persönliche Meinung, braucht man auch Menschen um sich herum, mit denen man reiben kann, die nicht einfach nur Ja sagen, die anders denken, die Sachen anders angehen. Es ist sicher dann als Manager nicht der einfachere Weg, zum Erfolg zu kommen, aber sicher der beständigere, weil man eben auch Situationen, Strategien von unterschiedlichen Facetten bedenkt.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Ob erfahrener Manager oder aufstrebender Leader, hier erhalten Sie wertvolle Impulse und praxisnahe Tipps, um Ihre Führungskompetenzen auf das nächste Level zu heben. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Headhunter Insights. Ich bin Jessica Sander und ich freue mich sehr, dass Dominik Speth hier an meiner Seite sitzt. Hallo Dominik.
Hallo Jessica.
Und heute sitzen wirklich nur wir beide hier, denn wir haben eine Folge zu zweit und zwar mit einem Thema, das dir schon länger unter den Nägeln brennt. Du wolltest schon seit einiger Zeit darüber sprechen, wie man Management-Teams so zusammensetzt, dass sie wirklich gut ineinander greifen. Dominik, warum ist das so wichtig für dich, dieses Thema mal genauer zu beleuchten?
Ja, es ist für mich wirklich absolut wichtig, weil es ja tagtäglich ein Teil meiner Arbeit ist, zu gucken, wie sind Management-Teams aufgestellt und was braucht man von außen für Manager, um dann eben auch erfolgreich im Team oder das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und wir können heute nur einen kleinen Einblick geben. Das Ganze, was wir heute anreißen, ist ja ein Vielfaches detaillierter. Und das ist einfach nur mal ein Impuls für alle unsere Hörer, sich darüber Gedanken zu machen. Und ein klassisches Beispiel, das ich auch aus der Praxis kenne, ist, man ist ja immer gewillt, Menschen einzustellen, die ähnlich sind wie man selbst, weil man sich da drinnen wiederfindet, weil man sich da wohlfühlt. Das ist sicher in vielen Unternehmen gegeben. Aber letztendlich, um erfolgreich zu sein, das ist meine persönliche Meinung, braucht man auch Menschen um sich herum, mit denen man reiben kann, die nicht einfach nur Ja sagen, die anders denken, die Sachen anders angehen. Es ist sicher dann als Manager nicht der einfachere Weg, zum Erfolg zu kommen, aber sicher der beständigere, weil man eben auch Situationen, Strategien von unterschiedlichen Facetten bedenkt.
Ist es denn richtig, dass ein ideales Team aus 7 unterschiedlichen Typen bzw. Fähigkeiten besteht? Da mache ich mir Gedanken, manche Teams sind ja gar nicht so groß. Ist es denn auch möglich, dass eine Person mehrere Fähigkeiten innehaben kann, sozusagen, dass wir keine 7 unterschiedlichen Personen brauchen?
Ja, das ist definitiv so. Es ist immer so, dass mehrere Typen oder Fähigkeiten in einer Person sind. Sonst würde eine Geschäftsführung oder ein Vorstand mit 2 Personen nicht funktionieren. Aber selbst wenn da nicht alle Typen vorhanden sind, ist es ja wichtig, ich sage mal, below the line zu gucken und zu gucken, was ist darunter für eine Geschäftsleitung und welche Kompetenzen haben die, um dann entsprechend die ganze Bandbreite abzudecken.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, lass uns doch direkt einsteigen. Typ für Typ, was macht sie aus, warum braucht man sie und was brauchen sie selbst, um gut performen zu können? Typ 1, der Visionär, was zeichnet ihn aus und warum ist er wichtig?
Also ein Visionär ist grundsätzlich wichtig in jedem Team oder in jedem Unternehmen, das eben langfristig denken möchte. Mittelständische Unternehmen denken, sagt man so schön, oft in Generationen. Da ist es wirklich wichtig, ein Visionär zu haben. Aber Visionär heißt nicht nur abgehoben zu sein, sondern wirklich die Sachen von hinten heraus 10 Jahre zurückzudenken. Ist das Geschäftsmodell noch das Richtige? Und vor allen Dingen, der klar im Blick hat, was für Veränderungen kommen von außen auf ein Unternehmen zu. Man sieht es jetzt zum Beispiel an der Automobilindustrie, die ja komplett von Verbrenner auf Elektromobilität switchen musste. Und da brauchst du eine gewisse Vorbereitung, da brauchst du gewisse Szenarien, in denen man denkt. Und ein Visionär gibt letztendlich immer die Richtung vor, dahingehend, wie ist ein Unternehmen langfristig aufgestellt. Und das ist wichtig, das als Leitlinie zu haben, weil man sonst oftmals zu aktionistisch in gewissen Situationen ist und das große Ganze nicht im Blick hat. Der Malus beim Visionär ist eben, er kann in vielen Sachen auch unrealistisch sein oder einfach zu groß denken, wo es dann in der Umsetzung schwierig wird. Und er braucht eine gewisse Erdung durch pragmatische Typen, die in Umsetzung denken.
Wie erkenne ich denn diesen Visionär im Gespräch? Gibt es da irgendwie eine spezielle Fragestellung, wie ich herausfinden kann, dass er ein Visionär ist? ja, was, woran, also woran ist, erkennt man den Typen?
Ja, das ist relativ einfach. Ein Visionär lebt immer in der Zukunft und das ist was, was man dann wirklich merkt. Benutzt solche Worte, was wäre möglich, wenn? Geistert aber auch andere durch neue Ideen, durch Ideen, die manchmal so groß wirken, dass sie nicht realistisch sind. Wenn man Steve Jobs nimmt, also gesagt hat, er will ein Mobiltelefon, in dem man alles abbilden kann, war es auch noch ein weiter Weg dahin. Mhm. Und braucht aber wirklich dann halt auch Menschen, die dann wirklich dahinter, ich sag mal, die Arbeit machen oder wirklich das auch umsetzen. Und will ich auch sagen, trifft er im Gespräch, wenn man ihn interviewt, oftmals, dass er in vielen Sachen eine Riesenchance sieht und hat auch viele Ideen gleichzeitig und spricht gerne in Bilder und Konzepten. Mhm. Lieber in großen Bildern wie in Details.
Okay. Man soll ihn aber auch groß denken lassen, dafür ist er da.
Das ist wichtig, ja.
So, dann lass uns doch mal zum Typ 2 kommen, der Umsetzer. Was zeichnet diesen Typen aus und warum ist er so entscheidend?
Der Umsetzer ist der klassische Macher, also letztendlich bringt Dinge auf die Straße und liebt in der Regel Prozesse und Strukturen, ist aber auch, hat auch die Fähigkeit, Prozesse und Strukturen zu etablieren, sorgt dafür, dass die Pläne des Visionärs eben Realität werden und clustert es in klare Budgets, Zeitpläne, klassischer Businessplan. Kann der Malus oder der Punkt in der Diskussion zwischen Visionär und dem Umsetzer bzw. dem Macher ist, dass die beiden spannende Diskussionen führen. Kann Visionen teilweise als zu abgehoben sehen, ist aber auch wichtig, weil man dann eben sieht, ob sie machbar sind. Und braucht aber, um nach vorne zu kommen, um eben auch langfristig agieren zu können, den Visionär zur Inspiration und eben dafür, dass man dann auch langfristig das Unternehmen gut ausrichtet.
Ist es eigentlich so, dass man, wenn man eine Geschäftsführung neu besetzt, dass man da oft diese Kombination aus Visionär und Macher sucht?
Es ist Teil des Teams. Einer sollte beide Funktionen abdecken. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ein Visionär auch nicht ein Macher sein kann. Also wir hatten es ja eingangs, man findet die Typologie, die Typen auch oft in einer Person, je größer das Managementteam, umso genauer muss man eben auch darauf achten, dass man wirklich in unterschiedlichen Personen das abdeckt.
Aber wäre es nicht ideal sozusagen, wenn man diesen Visionär und den Macher an einem Typen hat? Ich habe die große Vision und krieg's aber auch auf die Straße. Also das wäre die Idealvorstellung. Also
ideal wäre, wenn man alle 7 Typen in einer Person hätte.
Und den Umsetzer, den erkennt man daran, dass er einfach sozusagen die Dinge ganz klar, konkret benennt, wie sie funktionieren, ja? Oder?
Also im Gespräch, also um einen kleinen Leitfaden zu geben, merkt man relativ oft oder ist einer der Indikatoren, dass er nach Strukturen fragt, dass er nach Zuständigkeiten fragt, dass er in Deadlines denkt und auch Fragen stellt, wie setzen wir gewisse Sachen konkret um und dabei aber auch Ressourcen und Machbarkeiten im Blick hat.
Mhm. Sehr gut. Typ 3. Wir haben ja insgesamt 7 Typen. Der dritte Typ ist der strategische Denker. Was kannst du denn über diese Fähigkeit, diese Person sagen?
Der strategische Denker ist grundsätzlich ein Analytiker, der analysiert die Themen, sieht Zusammenhänge, denkt ebenfalls in Daten, wägt auch Chancen und Risiken ab, also in einer klassischen Analyse, SWOT-Analyse. Setzt Visionen und übersetzt Visionen und Strategien, erkennt Trends und auch Bedrohungen des Geschäftsmodells relativ früh, kann aber zu stark zaudern und wenn er zu viel analysiert, ist es dann, wie man so schön sagt, Paralyse durch Analyse.
Wir sind ja erst bei Typ 3 jetzt, aber du brauchst ja am Ende jemanden, der alle diese Typen führen kann, der weiß, was sie brauchen, der die Vorteile sieht, aber auch mit jedem umgehen kann. Ich meine, das ist ja auch die große Herausforderung am Ende.
Ja, weiß nicht, ob es eine große Herausforderung ist. Das ist der Wert des Unternehmens, weil da eine sehr, wir sind jetzt erst beim dritten Typ, weil da eine konstruktive Diskussion stattfindet. Und führen muss es dann in der Regel immer ein Beirat, ein Aufsichtsrat oder letztendlich auch der CEO, wenn er sein Managementteam führt.
Okay, dann sag mir doch mal, ja gut, bei einem strategischen Denker kann ich mir gut vorstellen, wie man den findet, welche Fragen man dort stellt. Das wird relativ schnell klar bei ihm wahrscheinlich, oder?
Ja, also er denkt halt hauptsächlich in Szenarien, vergleicht Optionen und will immer alles grundsätzlich gut verstehen. Braucht eine Menge Daten, Muster und Belege und sagt Dinge wie, ich würde gerne erstmal die Faktenlagen prüfen. Mhm. Oder im klassischen Doing ist es immer jemand, der immer noch mehr Daten braucht, um Entscheidungen treffen zu können. Genau. Wie finde ich die? Also wenn ich jetzt so im klassischen Gespräch bin, er überlegt länger, bevor er antwortet, weil er sich's eben erst durchdenkt, hakt nach mit Fragen zum Beispiel, was genau meinen Sie damit? Und mag strukturiert und logische Argumentation. Mhm. Das sind einfach so kleine Indikatoren, wie man, ich sag mal so, den strategischen Denker findet oder wie man es einfach im Gespräch herausfindet.
Der Kommunikator Typ Nummer 4, was zeichnet ihn aus? Er ist kommunikativ.
Und das auf jeden Fall. Ja. Und ist eine wichtige Funktion gerade oder ein wichtiger Typus gerade in Unternehmen, wenn so wie wir es jetzt feststellen, dass viele Unternehmen in der Transformation sind, dass viele Unternehmen sich eben verändern. Und es ist ja nicht nur das Management-Team, das mitgenommen werden muss, sondern da ist es wirklich wichtig, dass die Schritte kommuniziert werden. Kommunikator ist ein Brückenbauer, versucht immer, die Belegschaft, die Menschen, die Mitarbeiter mitzunehmen. Er hat eine hohe Empathie und hat eine Fähigkeit, vernetzt mit Menschen zu kommunizieren und eben auch zu erkennen, wo ist was wichtig, und vermittelt zwischen Interessen, stärkt Kulturen und motiviert darüber auch Mitarbeiter, indem dass die wirklich verstehen, was im Unternehmen passiert. Und das Verstehen ist immer ganz wichtig, weil wenn nicht genug kommuniziert wird oder nicht richtig kommuniziert wird, kann es oft sein, dass eine Unsicherheit aufkommt, was für kein Unternehmen in toto gut ist.
Was ich ganz spannend finde, was du im Vorgespräch ja auch gesagt hast, als wir uns darauf vorbereitet haben, dass sozusagen der Kommunikator oder Brückenbauer fast die mit eine der wichtigsten Positionen mittlerweile ist, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat. Von was war es denn früher eher?
Ja, früher gerade auch in vielen Unternehmen, die kommen ja aus dem Patriarchat, da gab's auch Kommunikation, aber in dem, dass der Inhaber gesagt hat, wie es gemacht wird. Und heute ist es ja eher ein Dialog, ein gemeinsames Wachsen. Es ist ein Arbeiten in agilen Strukturen, um eben auch, ich sag mal, die nachfolgenden Generationen abzuholen oder die auch fürs Unternehmen zu begeistern. Mit patriarchischen Strukturen bin ich der Überzeugung, kriegt man die neuen Mitarbeiter, die neuen Generationen gar nicht mehr abgeholt und auch nicht mehr ins Unternehmen. Deshalb ist es wichtig, dass richtig kommuniziert wird, aber auch mit Inhalten, nicht nur, dass geredet ist, und dass es auch ein klares Kommunikationskonzept gibt, wie man eine Transformation, wie man Veränderungen kommuniziert im Unternehmen und aber auch extern.
Und wie erkenne ich den Brückenbauer, in dem er wahrscheinlich vom Wir und vom Team viel spricht?
Ja, ihm ist es schon definitiv. Ihm ist es aber auch wichtig, die richtigen Zwischentöne zu treffen, auch die Beziehungsebenen im Unternehmen zu verstehen und da entsprechend zu kommunizieren. Er fragt oft oder stellt das Team in den Mittelpunkt, wie geht das Team damit um? Oder was brauchen die Leute, um es zu verstehen, um eben den Weg mitzugehen? Er ist ein aktiver Zuhörer und es ist jemand, der oft auch spiegelt.
Den wir natürlich auch immer im Team brauchen, und den gibt es ja meistens auch im Team, den Kritiker. Jemand, der Schwachstellen sucht und findet.
Ganz wichtig ist, man sieht es oft, ohne jetzt einen Berufszweig in eine Schublade zu stecken. Oftmals sind es Juristen oder auch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, die einfach darauf ausgebildet sind, eben Schwachstellen, ist wirklich ganz wichtig, Schwachstellen zu identifizieren, zu hinterfragen und auch Worst-Case-Szenarien zu durchdenken, was passiert, wenn alles crasht oder wenn es nicht passt. Hol die anderen auf den Boden der Tatsachen, sichert Qualität, kann aber auch, und das ist halt, deshalb ist die Kombination wichtig, kann aber auch oft Bremser sein für viele Innovationen, weil man einfach nichts auf die Straße kriegt. Und es ist halt wirklich wichtig, die richtige Balance zu kriegen zwischen optimistischen Typen und dem kritischen Denker. Und das ist für jedes Team elementar, weil sonst tritt man nur auf der Stelle oder man springt in jedes Szenario hinein.
Das ist wahrscheinlich die Person, die einfach am meisten Fragen stellt und die kritischen Fragen stellt.
Ja, definitiv. Der auch oft in der Konfrontation oder in der Reibung ist.
Woran erkennt man denn diese Typen sonst noch?
Also logisch, er wird sicher kritische und prüfende Fragen stellen. Zum Beispiel, was ist, wenn das alles schief geht? Fragt gezielt nach Risiken, Schwachstellen, arbeitet die auch raus. Und eines seiner Lieblingsthemen ist, dass er für alles einen Plan B erarbeitet und braucht, was auch dann wirklich in einer Management-Situation wichtig ist. Wie wirkt er im Gespräch? Meist nüchtern, manchmal auch skeptisch. Und genau.
Dominik, was du mir gesagt hast, wäre ja noch ganz entscheidend und wichtig in dieser Zeit. Es ist der Typ 6, der Kulturträger. Der ist ja besonders werteorientiert. Was zeichnet ihn noch aus?
Ja, ich hatte vorhin von der nachfolgenden Generation gesprochen oder den nachfolgenden zwei Generationen, nachfolgend nach mir oder zu den jetzigen Manager, die ausscheiden. Es ist immer wichtiger, dass werteorientiert und dass Kultur einfach im Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes kultiviert wird, dass man klar ist, was sind die Werte eines Unternehmens, aber auch die nicht nur irgendwo aufschreibt, rausarbeitet, sondern wirklich dann lebt und dann auch tagtäglich sich die Frage stellt, ist das, was wir heute getan haben, zahlt es auf die unternehmerische Entscheidung, zahlt es auf unsere Werte im Unternehmen ein? Und der Kulturträger ist klassisch der Werteorientierte, achtet auf den Teamspirit, Werte wie Nachhaltigkeit, Hüter von Purpose und Unternehmens-DNA kann man ihn bezeichnen. Grundsätzlich muss man wirklich aufpassen, dass er da nicht zu soft wirkt, weil es eben auch wirklich ja Themen sind, die jetzt nicht in Zahlen und Fakten gemessen werden können, zumindest unmittelbar. Und er braucht definitiv Rückhalt der Geschäftsführung, um das eben auch umsetzen zu können. Und das muss wirklich im Unternehmen dann gelebt werden.
Der Werteorientierte können aber auch oft der Brückenbauer wahrscheinlich sein, oder? Weil das ja schon in die ähnliche Richtung geht.
Kann auch sein, ja.
Wie finde ich ihn denn in einem Gespräch heraus, dass das diese Person ist, die ja die Werte fürs Unternehmen transportieren kann?
Das merkt man relativ schnell, weil eben ihm das Thema Wertehaltung und Sinnhaftigkeit eines Unternehmens eben sehr wichtig ist, weil er Fragen dazu stellt und sich auch immer wieder hinterfragt oder auch die Organisation, die Menschen hinterfragt, wie passt es zur definierten Unternehmenskultur oder was bedeutet das langfristig für uns, gerade ein Thema Nachhaltigkeit. Ist es ja immer das, dass das, was wir heute tun, eben auch das Richtige ist, was in 10 Jahren passiert. Im Gespräch würde ich sagen, wenn ich da eine Empfehlung geben darf, ist er in der Regel eher ruhig, ist authentisch, hört aufmerksam zu, denkt über die Wirkung auf andere nach und hat oft eine hohe Loyalität gegenüber Menschen oder Überzeugungen.
So, bei dem letzten Typen, denke ich ja, es könnte ja auch sozusagen, könnte unser Visionär ja auch sein, aber der hat noch mal ein paar andere Attribute. Der Innovator, Typ Nummer 7, jemand, der außerhalb der Box denkt. Sag mal ein bisschen was über diesen Typen. Was ihn von diesem Visionär unterscheidet?
Der Unterschied ist, dass er eben kreativ querdenkt, ist jemand auch wichtig. Das ist jemand, der Innovation ins Unternehmen bringt, der einfach auch außerhalb von Strukturen denkt. Und dann wirklich auch in vielen Themen, wenn Unternehmen eine gewisse Betriebsblindheit haben, für einen gewissen Wind sorgt, weil er einfach vieles hinterfragt und braucht aber manchmal die entsprechende Erdung, damit Ideen auch umsetzbar sind und dass man sie dann auch, und da ist es dann wichtig, mit dem Visionär zu koppeln, zu sagen, okay, ist das eine Idee, die wir dann in der Zukunft überhaupt brauchen? Wie ist der Markt? Ist, oder auch mit dem Macher zu koppeln oder zusammenzuarbeiten? Zusammen zu sagen, okay, das ist eine tolle Idee, das ist eine tolle Vision. Wie realistisch ist es, dass es ein Produkt wird oder dass eine Produktkombination wird, die die nächsten 10 Jahre erfolgreich ist?
Wie finde ich den denn in einem Gespräch heraus?
Also ganz einfach, es ist jemand, der man sagt im Volksmund immer, der vor Ideen sprudelt und der einfach auch immer neue Ideen hat und eben dann auch unkonventionelle Ideen hat, denkt, wie ich es vorhin gesagt habe, gegen den Strich, weicht von vorgegebenen Strukturen ab, das hatte ich ja schon erwähnt, und hat eben Spaß an Unordnung und Reibung. Wirkt manchmal ein bisschen sprunghaft, aber ist kreativ.
Gibt es eigentlich so eine Rangliste, welcher der Typen am wichtigsten ist? Oder sagst du, die gehören alle da rein, aber es gibt das so viele Teams, die zusammengesetzt sind, wo das nicht ist? Sind die immer zum Scheitern verurteilt?
Nein, natürlich nicht. Es ist einfach nur, wenn man jetzt, ich formuliere es mal anders, in der Regel ist es ja immer so, dass ich hatte jetzt erst vor kurzem wieder eine Aufgabenstellung, wo es wirklich darum ging, einen neuen CEO für ein mittelständisches Unternehmen zu besetzen. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass der CEO auch, dass es CEOs im Vorfeld gab, die im Unternehmen waren und in relativ kurzer Zeit. Und da ist es halt dann schon wirklich wichtig, genau zu gucken, warum sind CEOs gescheitert oder Geschäftsführer oder Vorstände. Und es ist ja nie eine Person allein. Und letztendlich muss man dann die Stufe drunter gucken, wie ist das Managementteam zusammengesetzt. Und oftmals ist es wirklich so, so wie ich es vorhin auch beschrieben habe, dass man sich, dass man Typen sucht, die ähnlich sind, um eben da relativ schnell auch seine Ideen umzusetzen. Und das ist das, wo wir immer sehr drauf gucken, dass alle Typen da sind, dass man mit allen, dass man auch dass man eben unbequem ist, vielleicht falsch, aber dass man auch wirklich konstruktive Diskussionen führen kann. Und letztendlich, es gibt immer unterschiedliche Ausprägungen, aber letztendlich die 7 Typen sollte man einfach im Blick haben. Und wenn es dann auch um Einstellungen geht, das Modell hilft einfach zu sagen, okay, ich gucke drauf, ob ich alles im Team habe. Aber es ist kein Unternehmen zum Scheitern verurteilt, wenn es keinen Kommunikator hat. Aber es ist halt einfach notwendig in der heutigen Zeit eben gut zu kommunizieren. Es ist auch kein Team zum Scheitern verurteilt, wenn es keinen Innovator hat. Aber es ist halt trotzdem notwendig, dass Innovationen aus dem Unternehmen herauskommen, dass man die Situation hat, dass man die Außensituation im Blick hat und die dann eben auch übersetzen kann.
Gibt es noch ein Beispiel aus deiner Praxis, wo das mit Teams besonders gut geklappt hat oder wo nur wenige Typen in einem Team waren und ihr irgendwie da nochmal was nachjustieren musstet?
Also wir können nicht nachjustieren, wir können höchstens dahin beraten. Nachjustieren muss es halt dann immer das Unternehmen selbst, das Bewusstsein muss entsprechend da sein. Es ist oft so, wie gesagt, dass wenn Unternehmen sich neu aufstellen, dass sie wirklich auch in eine strukturierte Organisationsentwicklung gehen, dass die das wollen und dass man sich die Zeit nimmt. Und das ist eben wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, das anzugucken, das im strukturierten Prozess rausarbeitet, wo will man in der Zukunft hin, wie müssen die Profile aussehen, wie muss das Profil des CEOs aussehen, wie muss das Profil der Geschäftsleitung aussehen. Und daraus muss man dann entsprechend eben dann das Kompetenzprofil, Stellenprofil entwickeln und dann muss man eben auch entsprechend einstellen und den Mut dazu haben. Und das ist das, was eben wichtig ist. Und oftmals sind in Unternehmen ein großer Teil der Typen schon vorhanden. Und dann muss man eben genau im Suchprofil darauf achten, dass man eben möglichst alles abdeckt.
Wunderbar. Also, was ich jetzt mitgenommen habe, wenn ein Team zu einseitig aufgestellt ist, nur Visionäre oder nur Macher, dann fehlt entweder die Richtung oder der Boden. Und ja, wirklich starke Teams haben die Balance aus Gegensätzen.
Genau, das ist der Punkt. Starke Teams sind nicht immer homogen, sondern komplementär. Und sie brauchen ein Bewusstsein dafür, wie wertvoll unterschiedliche Menschen sind, die unterschiedlich ticken. Und auch ein klares Bewusstsein, dass diese Unterschiede gewollt sind, wenn man sie gezielt einsetzt, um dann und da ist es immer ganz wichtig, dass nicht persönliche Interessen im Vordergrund stehen, sondern immer das Unternehmensziel. Und das ist elementar.
Wunderbar. Dominik, herzlichen Dank für diese Folge und für dieses spannende Thema.
Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, hat mich auch gefreut, dass wir mal wieder hier nur zu zweit gesessen haben. Nächstes Mal haben wir wieder einen Gast, da freuen wir uns natürlich auch sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns gibt es ja alle 2 Wochen immer am Freitag. Alle Infos stehen unten in den Shownotes. Und falls Sie uns noch nicht abonniert haben, dann tun Sie das gerne. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin alles Gute. Tschüss.